Die nächsten drei Sonntage werden wir uns, außer da, wo Billy da ist, Billy Schmidt, da werden wir uns mit dem Prophet Hesekiel beschäftigen. Er ist einer der, wie man nennt, großen Propheten. Jesaja hatten wir jetzt schon, Jeremia, jetzt kommt der Hesekiel und der Daniel. Und ich möchte ein bisschen euch Liebe zu ihm erwecken und Verständnis für dieses Buch. Das ist sehr aktuell und hat sehr viel Lehre in sich in diesem Buch. Und es soll sich niemand beschweren müssen, keine Lehre zu haben. Du musst dich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Es ist für dich, es ist nicht nur mein Hobby. Ich mache es sehr, sehr gerne und ich lerne sehr viel selbst dadurch. Ich habe jetzt für den Hesekiel zu Hause einen riesen Stapel Bücher, die ich so durcharbeite, so wie ich dazu komme. Es ist so viel Material, aber es ist so gut und sich so schön, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Der Mensch Hesekiel, das ist der erste Teil vom Hesekiel. Der Mensch Hesekiel. Sein Name bedeutet, Gott stärkt, macht hart. Also hart wie Stahl. Hesekiel war verheiratet. Es ist nicht bekannt, ob er Kinder hatte, vermutlich nicht, denn er verlor seine Frau schon sehr bald. Er weissagte am Fluss Schebar oder Kebar, das ist ein Seitenkanal, den gibt's heute noch, ein Seitenkanal vom Euphrat, und das liegt etwa 1200 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also in Jerusalem, da hatte kurz vorher der Jesaja, der königliche Verwandte, Arzt und Beamte gelehrt und die Menschen zu Gott gerufen. Dann kam der Jeremia, der hat dieses ganze Leid der Wegführung miterlebt, der war alleinstehend geblieben. Und jetzt kommt ein junger Witwer, der weggeführt worden war und in Babylon, in dem Teil Mesopotamien, der dort weissagt. Er ist also 1200 Kilometer von Jerusalem, seiner Heimat, weg. Und wohnte in Tel Abib, das heißt Ehrenhügel, in Ehren mit Ä, also so wie Weizen, in Mesopotamien, das ist im heutigen Irak. Er war von Gott mit circa 30 Jahren, und da war er schon in der Gefangenschaft, zum Propheten berufen worden. Als Sohn eines Priesters wäre er in diesem Jahr gerade mit 30 Jahren in Jerusalem zum priesterlichen Tempeldienst eingesetzt worden. Er war unter den Weggeführten, die als Intellektuelle, das waren Richter, Älteste und Wohlhabende, also solche, die Land und Häuser hatten, 597 vor Christus mit König Joachim in der ersten Gruppe der Deportierten weggeführt worden. Seine Berufung in der Gefangenschaft verbindet sich mit einer Vision, worin er Gott in seiner Heiligkeit sieht. Mehr darüber von dieser Vision nächstes Mal. Und diese Vision hat sein ganzes weiteres Leben bestimmt. Darum war Heiligkeit auch immer sein Thema. Und er war vom Volk anerkannt und beliebt. Die kamen in sein Haus, das er dort gebaut hatte oder gekauft hatte, und haben Rat bei ihm gesucht, und er sprach sie alle an. Er war also beliebt, im Gegensatz zu der Botschaft, die Jeremia hatte. Jeremia war nicht beliebt, der wurde vom Volk verachtet, die wollten nicht wahrhaben, was er weissagt. Und Gott hatte ihm schon vorher gesagt, dem Jeremia, die werden es nicht annehmen, aber du musst es trotzdem predigen. Also schöner ist es natürlich, wenn man sagen kann, das Volk hört mich, liebt mich, besucht mich, so wie es dem Hesekiel war. Gott selbst spricht es Hesekiel in diesem Buch allein 11 Mal mit dem Begriff an, du Menschensohn oder höre Menschensohn, Mensch höre. Im Vergleich von seiner menschlichen Schwäche zu der Allmacht des allmächtigen Gottes. Gott musste ihm also zeigen, dass er schwach ist. Und Gott im Vergleich dagegen allmächtig. Und wir sollen ja sonst Mensch zu Mensch nicht vergleichen. Wir können Tatsachen vergleichen, Sachen, aber wir sollen nicht Mensch zu Mensch vergleichen. Nur im Vergleich zu Gott. Also da ist das ganz klar, wir sind schwach und er ist stark. Und warum habe ich das extra nachgezählt, wie viel Mal da Menschensohn gesagt wurde? Und zwar aus der Tatsache heraus, Jesus besaß beides. Nicht nur Stärke wie der Allmächtige als Sohn Gottes, sondern auch als Menschensohn wird im Evangelium erwähnt, nicht in den Briefen, wo andere darüber schrieben, sondern im Evangelium, in den 4 Evangeliumsausgaben, nennt Jesus sich 49 Mal, dass er Mensch, Menschensohn ist. Das hatte ich gar nicht so, ist mir gar nicht so aufgefallen, als ich damals die Evangelien durchgearbeitet bin. Aber ich habe mich heute hingesetzt, gestern Abend noch und heute Nacht und habe mal nachgezählt. Wie viel Mal steht dieser Menschensohn? Wie nennt sich selbst? Jesus nennt sich Menschensohn. Und dies ist eine sehr wichtige Tatsache, dass Jesus als einziger diese 2 Naturen in sich hat. Er konnte von sich sagen, ich bin Gott. Und er konnte von sich sagen, und hat es reichlich ausgenutzt, 49 Mal ist es erwähnt, ich bin Gott. Mensch, ganz Mensch, oder des Menschensohn ist gekommen, oder irgendwie dieses Menschensohn. Hesekiel starb wahrscheinlich noch in der babylonischen Gefangenschaft, also plötzlich wird nichts mehr von ihm gesagt, und so der Zeit entsprechend, mit 30 wurde er berufen, und die Gefangenschaft hat 70 Jahre gedauert, also kann man sich das vorstellen. Hesekiel noch etwas hatte 5 Aufgaben oder Ämter, in die Gott ihn gesetzt hatte. Mein Mann hat darüber gepredigt am Freitag, was es heißt, in die Gott ihn gesetzt hatte. Gott setzt die Menschen in eine Aufgabe oder in eine Verantwortung. Das sucht man nicht selbst raus. Ich habe mal jemand gehört, der hat gesagt, welche Gabe möchtest du haben? Und durfte jeder sagen, welche Gabe er haben wollte. Und das ist so ein Quatsch. Denn zum Beispiel manche wollten gerne die Gabe der Geisterunterscheidung haben. So mit dem Bewusstsein, dann kann ich über die anderen urteilen, sagen, die sind richtig und die sind falsch. Aber weißt du, wann Gott diese Gabe gibt? In dem Moment, wo du es brauchst. Wo du von ihm abhängig bist, um eine Entscheidung zu treffen. Und die kriegst du nicht, um sie nachher immer zu haben. So kleine Schildchen hier, so wie man Ordnerschildchen hat. Heidi Mimatudis, Gabe der Geistesunterscheidung. Also sowas gibt es nicht. Du kriegst es dann, wenn du es brauchst. Und Hesekiel hatte 5 Aufgaben oder Ämter, in die Gott ihn gesetzt hat. Erstens war er zum Prophet berufen. Zweitens war er ein furchtloser Ankläger. Wolltest du ein furchtloser Ankläger sein? Dann war er ein Sprachrohr für die nach Babel Weggeführten. Hat er sich auch nicht ausgesucht. Die haben ihn dazu gemacht, die in Babel Weggeführten. Dann war er ein treuer Wächter. Und dann war er ein Herold oder Verkündiger, das ist fast das Gleiche, durch Wort und symbolische Handlungen. Also so wie Jesaja und Jeremia musste er auch durch sein eigenes Leben eine Predigt sein. Er musste mal so liegen, er musste mal so liegen, er musste mal so beten, er musste mal das essen, er musste mal das nicht essen. Und alles wurde zu einer Predigt gemacht, was er tat. Und jetzt zum Schluss habe ich noch Fragen. Fragen, wo ich aufgrund von Hesekiel auch schon die Antwort gefunden habe. Aber das Seltsame ist, genau diese Fragen werden uns sehr oft gestellt. Und diese Fragen sind, welche Menschen beruft Gott? Oder was kann ich dazu tun, dass der Herr mir eine Berufung schenkt? Ja, also so, aber komischerweise denken wir darüber nach und fragen. Und immer wieder, auch gestern ist uns das passiert, immer wieder kommt diese Frage, welche Menschen beruft Gott? Was kann ich dazu tun? Wo kann ich mich noch anstrengen? Was mache ich noch nicht gut genug, dass der Herr mir eine Berufung schenkt? Und da ist mir durch das Studium von dem Hesekiel aufgefallen. Also bevor ich jetzt die Antwort gebe, die Gedanken, die darin stehen im Hesekiel, die mich zu dem Entschluss führen oder in der Bibel überhaupt. Der Herr sieht das Herz des Menschen an und nicht, jetzt kommen Punkt, 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 nicht sein Äußeres, das können wir noch begreifen, nicht seine angesammelte Erkenntnis menschlicher Weisheit. Wir wollen doch immer jemand vorführen, von dem, wo ich lerne, der hat so und so viel akademische Grade und der hat so eine Weisheit, das ist unwahrscheinlich. Aber der Herr sieht auch nicht an sein Bibelwissen. Der Herr sieht auch nicht an seine Werke. Das haben wir gerne, das stellen wir uns oft so vor. Und der Herr braucht diese Werke nicht. Das ist ganz gegen unser menschliches Denken. Der Herr braucht unsere Werke und unsere Aktivitäten nicht. Er will unser Herz. Und David zum Beispiel, wenn du jetzt David und, sagen wir mal, Saul gegenüberstellst, so eine Liste machst, wie wir Menschen so gerne einteilen, machst eine Liste, was hat der Saul alles geleistet? Und was hat der David alles geleistet? Und dann eine Liste machst, was für Fehler hatte der Saul? Und was für Fehler hatte der David? Dann wirst du herausfinden, dass der David schlimmer war als der Saul. Der David hatte viele Schwächen, gravierende Schwächen. Gott hat sie nicht übersehen, aber trotzdem war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist schwer für uns zu begreifen. Oder Moses hat ja auch ganz schöne Fehler gemacht und er wurde von Gott selbst Freund genannt. Er diskutierte mit Gott, er handelte mit Gott für das Volk Israel. Also Gott ist nicht böse auf uns, habe ich früher mir immer vorgestellt. Wenn ich nicht einverstanden mit dem bin, was Gott jetzt gerade getan hat, dann streite ich mit Gott und das darf ich nicht, also sage ich gar nichts. Gott will keine Vasallen, wo er sagt, so ist es jetzt, sondern sagen alle, zack, ja, so ist es. Gott will, dass wir aus freien Stücken, aus Liebe mit ihm reden. Und man weiß es auch von den anderen Propheten her, dass Gott nichts dagegen hat, wenn man ihm sagt, ich weiß nicht, warum muss ich leben, so schlimm ist, sagt der Jeremia, ist mir passiert oder so, warum das und das? Gott erlaubt diese Gedanken. Gott will, dass wir mit ihm sprechen. Dass wir nicht mit anderen alle Dinge besprechen. Wir wissen, Menschen, auf die kann man sich sowieso nicht verlassen, nicht auf einen einzigen. Die Dinge unseres Herzens können wir nur mit Gott selbst besprechen. Und Luther übersetzte so schön, dass man, wenn man so Dinge hat, dann geht man ins Kämmerlein und schließt das Schlüssellein um und ist ganz für sich allein. Das hört sich so gemütlich an, aber es ist sehr wichtig, dass wir so einen Platz haben, wo wir weinen können, ohne es begründen zu müssen, wo wir schreien können zu Gott, ohne dass wir es darüber Erklärungen abgeben müssen, wo Gott uns sieht und versteht. Und jetzt kommt die Antwort nochmal zu dem, also welchem Menschen beruht wird. Und die Antwort heißt es, weil dies so ist, dass Gott das Herz ansieht, gib ihm dein Herz. Rede mit ihm und öffne dein Herz. Mit all seinem Kummer und mit aller Wahrheit. Gott kannst du nicht belügen. Da kannst du dich auch nicht schöner machen. Da kannst du dich nicht besser machen. Er weiß ja, was für ein Schlitzohr du bist. Vertraue nur ihm, denn er ist auch groß im Vergeben. Also deine Sünde und deine Schwachheiten, geh nicht damit am Telefon hausieren, sondern vertraue nur ihm. Er ist groß im Vergeben. Vielleicht machst du auch mal die Erfahrung, du meinst jemand etwas zu sagen, wo du Kämpfe hast, erzählst ihm irgendeine Schwächigkeit, Schwachheit, zum Beispiel in Ehesachen, ja. Da meinst du, das ist doch meine beste Freundin, der kann ich das sagen. Und dann siehst du sie wieder, sagen wir mal, nach 20 Jahren. Und dann fragt sie dich, ist es immer noch so? Und du weißt, zum Beispiel in einer Ehe, da wird es jede Nacht gereinigt und morgens ist der Morgen ist neu. Was da war, das ist vorbei. Das ist unter Gott. Aber Menschen, die behalten alles in ihrem Herzen und die sammeln das auf und dann stellen sie dich Fragen, wo du weißt, wo kommen denn die auf sowas? Weil du selbst jemand was anvertraut hast, was schon lange begraben ist. Also vertraue nur ihm, denn er ist auch groß im Vergeben. Liebe ist das, was zählt. Nicht Werke, nicht Aktivitäten, nicht Wissen, nicht Bildung. Sei demütig vor ihm und rühme dich nicht selbst. Murre nur gegen deine eigene Sünde und vergleiche dich nicht mit anderen Menschen. Es ist nutzlos. Amen.
Dankeschön. Also, wir haben eine ganze Menge zu lernen, bis wir Hesekiel werden. Und sei schon Jesaja. Dann kommt Jeremia. These, Antithese, Synthese. Also, das sind diese großen Propheten. Dankeschön für das, was wir hier gelernt haben. Wir wollen noch Gott loben, preisen, ihn anbeten, ihm noch Dankeschön sagen. Wir haben hier zwei Kästen hier. Das ist einfach Gebetsanliegen. Du kannst deine Lasten hier Gott abgeben. Weißt du, das ist so wie der Abfallhaufen. Das, was dich beschäftigt, das, was dir zu schaffen macht, abgeben. Nichts behalten, nichts mit nach Hause nehmen. Du bist hierher gekommen, um sorgenlos zu werden. Du bist hierher gekommen, angstlos zu werden. Du bist hierher gekommen, um deine Zweifel loszuwerden, Gott abgeben. Und dann habe ich unten seit Neuestem ein Kästlein. Das ist Kästlein. Da kannst du deine Fragen abgeben. Und zwar, du hast vielleicht eine Frage. Du liest die Bibel und plötzlich morgens hast du gelesen und sagst, ich verstehe das nicht. Was ist das? Und vielleicht, du stellst mal eine Frage, die beantworte ich in der Regel so normalerweise nicht in der Predigt, weil es so allgemein ist oder so pauschal ist oder so. Aber du hast eine Frage, was ist die Sünde wider den Heiligen Geist? Nur als Beispiel. Oder dürfen sich Christen scheiden? Oder was ist mit dem und mit dem und mit dem in der Bibel? Ich habe das gelesen und das macht mir zu schaffen. Müssen wir noch die 10 Gebote einhalten? Nur als Beispiel. Oder müssen wir noch Opfer bringen? Oder dass wir ein Lamm schlachten oder einen Hahn oder sonst noch was? Muss ich das alles? Oder ist es dein Problem? Was dich beschäftigt, was dich rumtreibt, was dich Sorge macht? Und wir wollen das in den Gottesdiensten Freitag, Samstag und auch Mittwoch und so weiter beantworten. Und ich mache das nicht mal selber, sondern ich gebe die Arbeit weiter, auch an andere. Denn wir wollen zusammen Bibelstudio machen. So, du sollst was lernen, ich soll was lernen. Wir sollen alle voneinander und miteinander lernen. Gemeinde ist die Schule Gottes. Bibelschule, das ist Gemeinde. Aber weißt du, das ist nicht nur, dass wir nur hier theoretisch was machen, sondern die Probleme, die praktisch da sind. Oder warum werden manche nicht geheilt? Und warum werden manche sofort geheilt? Eine Frage. Und so weiter. Hier sind Fragen, kannst abgeben. Und dann, dein Geld sollst du auch loswerden. Wir wollen nicht einfach nur um Geld betteln. Wir bringen, wir beten und danken Gott, dass wir uns gibt. Zu mir kam eine Schwester, die sagt noch, also ich gebe noch so viel, weil ich noch geben kann. Denn eines Tages, ich weiß nicht, wenn ich nachher in die Rente gehe, ob ich noch geben kann, ob es mir reicht, kann ich noch meine Unkosten bezahlen. Und wir gehen eine teure Zahl. Ich kann heute noch geben. Geschwister, es ist Gnade, noch geben zu dürfen. Und du sagst, was kann ich eigentlich? Welche Gabe habe ich noch? Es gibt in der Bibel eine Gabe, die Gabe des Gebens. Du kannst nicht beten, du kannst nicht singen, du kannst nicht predigen, du kannst nicht schreiben, aber du hast ein gutes Sparkonto. Kannst geben. Weißt du, und das ist auch eine Gabe. Die Gabe des Gebens. Und wer gibt, der soll mit einem ehrlichen Herzen, mit einem guten Herzen geben, der soll dem Herrn geben. Oder wie gebe ich richtig? Vielleicht stellst du eine Frage, wie gebe ich richtig? In der Bibel steht, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Was ist das? Oder Zehnten. Was macht die mit dem Geld? Das sind Fragen. Dazu kannst du im Fragekasten geben. Aber heute, wir wollen dem Herrn geben. Wir wollen Dankopfer dem Herrn bringen. Halleluja. Ich muss eigentlich nichts geben. Der hat uns alles gegeben. Alles, was du hast, ist nur Sachverwalter. Du bist ein Verwalter der Güter Gottes. Und du nimmst von Gott und gibst weiter. Gott gibt dir und du gibst weiter. Gott gibt dir und du gibst weiter. Wir sind nur Transporteure. Wir sind also eine Transportfirma. Ich nehme von Gott die Gaben, die Segnungen, die Güte, die Barmherzigkeit und ich gebe weiter. Mehr nicht. So wie ich. Ich sage meiner Frau, ich schaufle rein, sie schaufelt raus. Das ist, was wir machen. Also ich versuche reinzuschaufeln und zusammenzukratzen, was geht, und sie schaufelt raus. Das sind die Ehefrauen. Gott möge sie segnen. Halleluja. Lass uns aufstehen, und wir sind die Ehefrauen des Herrn. Und der Herr schaufelt rein und wir schaufeln wieder raus. Wir geben es dem Herrn. Vater, ich danke dir, dass wir dir geben dürfen, dass wir einfach dir alles bringen dürfen. Wir dürfen dir die Sorgen abgeben, den Kummer abgeben, die Traurigkeit abgeben. Wir können in diesem Kasten einfach auch mal unser Herz Luft machen. Und ich denke, es ist manchmal auch gar nicht schlimm, mach deinem Herzen Luft. Kannst anonym machen. Gott weiß, wer das geschrieben hat. Gott weiß es, von wem es kommt. Gott weiß die Frage, die du hast. So gib es Gott einfach ab. Es muss ganz anonym machen. Bei Gott kann man anonym bleiben. Lob und Dank. Und das ist auch gut. Bei Gott darf ich anonym bleiben. Er kennt meine Gedanken von Ferne. So noch bevor du den Zettel in die Hand genommen hast und geschrieben hast, hat Gott schon gewusst, das wirst du stellen. Diese Frage wirst du geben, und es kommt von dir. Und auch deine Gaben. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Finanzen alles in deine Hände legen dürfen. Und heute Morgen, wir legen es in deine Hände. Und wir loben dich und wir preisen dich. Halleluja. Amen. Heute Morgen möchte ich euch einladen, mit mir ein Thema zu behandeln, ein ganz wichtiges Thema für mich persönlich, ein Stück meines Lebens, was ich gelernt habe, was ich entdeckt habe, und das möchte ich einfach weitergeben. Entdecke das göttliche Potenzial in dir. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Entdecke das göttliche Potenzial in dir. Ich möchte zuerst einmal eine kleine Geschichte erzählen. Irgendwo, es könnte in Amerika gewesen sein, aber es kann auch in Deutschland, in Hinterdupfing irgendwo gewesen sein. Da macht ein neuer Laden auf. Und der Ladenbesitzer schreibt ganz groß: Hier gibt es Obst, Gemüse, Blumen. Und dann kommt der erste Kunde rein und dann sagt: Ich möchte einen Pfund Äpfel. Dann sagt der Verkäufer: Entschuldigung, das haben wir nicht. Dann sagt er: Doch, draußen steht Obst. Dann sagt er: Wissen Sie, wir verkaufen Apfelsamen, Blumensamen, Gemüsesamen. Das verkaufen wir, aber wir verkaufen nicht Äpfel und wir verkaufen nicht Blumen und wir verkaufen nicht Gemüse. So viele Menschen, die denken, die können gleich in der Versammlung kommen und Äpfel, Blumen und Gemüse kaufen. Nein, wir verkaufen hier, auch hier im Gottesdienst, Samenkörner. Du kriegst immer so einen Samenkorn, Senfkorn-Samen kriegst du mit nach Hause heute Morgen, wenn du willst. So, wir verkaufen Äpfelkerne, wir verkaufen Mohrrübensamen, wir verkaufen Blumensamen, wir verkaufen Weizen, Roggen, Gerste, Hafer. Das verkaufen wir hier als Saatgut. Wir verkaufen hier nicht Brot. Das musst du selber dann zu Hause machen oder deine Soße anrühren dann und so weiter. Und Mehl mahlen und so weiter. In einem Samenkorn steckt ein ganzes Universum, steckt die ganze Welt. In einem Samenkorn steckt das ganze Lebenspotenzial drin. Und für alle Samenkörner gilt das gleiche Gesetz. Und das Gesetz gilt auch für uns Menschen. Saat und Ernte. Saat und Ernte. Also in einem Samenkorn steckt alles drin. Und deshalb, von daher möchte ich mal dir helfen, dass du das göttliche Potenzial erkennst und siehst. Gott hat etwas in uns hineingelegt. Mit jeder Verkündigung, mit jeder Bibel, Andacht, mit jedem Gebet kommt etwas vom Gott in uns, und das muss jetzt freigesetzt werden. Und dann musst du jetzt Obst anbauen. Und bis du so einen Apfel erntest, vom ersten Apfelkern. Und wer Äpfel ernten muss, musst du erstmal einen Apfelkern in die Erde stecken. Dann musst du warten, bis dieses Bäumchen groß wird und dann, bis es sich entwickelt und dann blüht es. Wir haben ja neulich gehört von dem Evangelisten, der hier war: Wie ernte ich Äpfel? In 1. Mose Kapitel 1, ich werde einige Bibelstellen zuerst mal vorneweg lesen. Ich lese nach der guten Hoffnung, meistens. Manchmal auch die Elberfelder Übersetzung verwende ich. Wisst ihr, ich mache das meistens so beim Bibelübersetzen. Das, was mir am besten sagt, was mir am deutlichsten klingt oder verständlichsten klingt und was am logischsten mir klingt. Wort Gottes muss übersetzt werden. Deshalb, wir sind als Prediger Dolmetscher Gottes, wir versuchen das einfach zu übersetzen und herauszufinden, was sagt es wirklich. Okay. 1. Mose 1, Vers 11 und 12. Und Gott sprach: Es lasse die Erde grünes Gras sprießen und Gewächs, und der Samen trägt fruchtbare Bäume, deren jeder seine besondere Art Früchte bringt, in welcher ihr Same sei auf Erden. Also die Erde bringt hervor. Alles, was man braucht, ist in der Erde drin gewesen. Sogar der Mensch. Gott hat einen Klumpen genommen, geformt, angepustet, und das bist du und bin ich geworden.
Und jetzt geht's weiter. Jetzt verpflanzen wir uns ständig. Und mittlerweile gibt es über 6 Milliarden Menschen. Die haben sich alle fortgepflanzt. So, die Erde bringe hervor. Und es geschah also. Und die Erde brachte hervor Gras und Gewächs, das Samen trägt. Alles, was auf dieser Erde hervorgeht, trägt Samen. Alles trägt eine Idee in sich der Fortpflanzung, der Fortsetzung. Alles, was sich nicht vorpflanzt, das ist nicht von Gott. Alles, was sich nicht vermehrt, ist nicht von Gott. Also du kannst also hier schon ein Gesetz Gottes entdecken. Alles, was sich nicht vermehrt, das ist Monkey, Maultier oder Esel. Oder Esel vermehrt sich, aber so. Das, was sich nicht vermehrt. Materie vermehrt sich nicht. Das ist nicht also unbedingt von Gott. Materie hat Gott gegeben, die muss jetzt von uns Menschen gestaltet werden. Und die Erde brachte hervor Gras und Gewächs, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, welche Früchte bringen, in welchem ihr Samen nach ihrer Art drin ist. Also, Weizen bringt Weizen. Kartoffel bringt Kartoffel. Rübe bringt Rübe. Karotte bringt Karotte. Apfel bringt Apfel. Birne bringt Birne. Also, das wird weiter fortgepflanzt. Als Gott nach der Sintflut zu Noah redete, sprach er auch so ähnliche Worte und sagte und gab eine Verheißung für diese Erde, 1. Mose 8, Vers 20 und 20 bis 22. Und Noah opferte auf einem Brandopferaltar dem Herrn Dankopfer. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, also Gott hat zu seinem Herzen gesprochen, nicht zu Noah, zu seinem Herzen. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Von nun an, sagt Gott, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Um Samen zu bekommen, um Frucht zu bekommen, braucht man Saat und Ernte, Frost und Hitze. Also das gehört zu einer gesunden, normalen Entwicklung. Saat und Ernte, Hitze und Frost, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Pflanzen brauchen Ruhe. Und die brauchen Entfaltung. Die brauchen Hitze und Kälte. Spannung. Und weißt du, das ist hier ein Bild von Spannung. Wenn wir fruchtbar, erfolgreich, gesegnet sein wollen, wenn wir Gott verwirklichen wollen, brauchen wir die Spannung von Hitze und Kälte. Wir brauchen die Spannung von Saat bis zur Ernte. Von Tag zu Nacht. Also, tags, da sind wir aktiv, stehen stramm, nachts liegen wir flach. Also, wir haben dieses Pluszeichen, das Kreuz. Gott hat das Prinzip des Sehens und des Erntens erwählt und es wird auch in Kraft bleiben, solange dieser Planet Erde existiert. Jede Frucht trägt ihren Samen in sich und bringt wieder Frucht auf ihre Art hervor, jeder nach seinem Bereich. Der Same, egal was der Same ist, das bringt Resultat. Wenn du Streit sähst, wirst du Streit ernten. Nur als Beispiel. Wenn du Lieblosigkeit sähst, wirst du Lieblosigkeit ernten. Wenn du Härte sähst, wirst du Härte ernten. Sähst du Liebe, wirst du Liebe ernten. Also wenn du heute Morgen schlechte Sachen erntest, dann hat es am Samen gelegen, nicht an Gott und nicht am Teufel. Das Reich Gottes beruht auf dem gleichen Prinzip, also Saat und Ernte. Markus Kapitel 4, von Vers 26 ab. Mit dem Reiche Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen in die Erde wirft und schläft und aufsteht, Tag und Nacht, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Also das Natürliche ist, dass die Erde von sich selbst, das Leben von sich selbst, dein Alltag von sich selbst, all das produziert, was in den Samen hineingelegt worden ist. Die Erde trägt Frucht von sich selbst. Zuerst, und jetzt pass mal auf, zuerst der Halm, dann die Ehre und dann der volle Weizen in der Ehre. Und jetzt Vers 29, wenn aber die Frucht sich darbietet, schickt er alsbald die Ernteleute hin, denn die Ernte ist da, oder die Schneider oder die Sichel an, die Ernte ist da. Also die Ernte wird erst am Schluss abgeholt und eingeholt. Oder in Markus Kapitel 4, Vers 15 noch davor, das Herz des Menschen, das ist diese Erde, wo das alles fällt. Und Jesus sagt hier dann in Kapitel Markus 4, Vers 28, denn die Erde, das Herz des Menschen, trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Erde, dann den vollen Weizen in die Erde. Also von selbst, es geschieht von selbst, da ist etwas hineingelegt worden, etwas durch die Verkündigung gesagt worden und jetzt geschieht alles von selbst. Es gibt dumme Menschen, die werden nie aussterben. Dumme Menschen. Manchmal gehen die Menschen hin und sagen, ich will was ernten. Aber du kannst nichts ernten, bevor du nicht gesät hast. Du kannst Finanzen nicht ernten, solange du die Finanzen nicht gesät hast. Du kannst Lösung nicht ernten, solange du die Lösung nicht in die Erde gelegt hast und Gott anvertraut hast und Gott übergeben hast. Gott überspringt keine Wachstums- und Entwicklungsprozesse. Und Jesus spricht hier in Markus Kapitel 4 von der Wirkungsweise des Glaubens. Glauben und nicht zweifeln, sagt er. Glauben und Geduld. Du musst warten, bis jetzt die Ehre alles ausreift. Weißt du, wir möchten so schnell, noch gar nicht mal, ehe sie bitten, will ich antworten. Weißt du, so schnell, noch kein Geld oben reingesteckt, da soll schon oben, unten schon die Ware rauskommen. Und so weiter. Oder dann zahle ich später. Weißt du, Gott ist kein Kapitalist. Gott arbeitet nicht mit Kreditkarten. So, nein, du musst zuerst was investieren und dann holst du es raus. Der Same ist unerlässlich. Alles hängt von dem Samen ab. Der Same bestimmt die Entwicklung, die Frucht, das Resultat, das Endergebnis bestimmt der Same, was so alles rauskommt. Unsere Bestimmung ist, gewähren zu lassen, einfach wachsen zu lassen. Du hast was ausgesät, du hast es Gott anheimgestellt, du hast es Gott übergeben, du hast es in Gottes Hände gelegt und jetzt warten, bis es passiert. Bis es soweit ist. Du musst aushalten, austragen. Genauso wie ein Kind, wenn es geboren wird. Du willst einen Bub, ein Mädchen haben oder einen Jungen, du willst ein Kind haben. Und dieses Kind muss jetzt nach dem Empfängnis, kommt die Schwangerschaft. Und die dauert bei Menschen normalerweise 9 Monate. Bei Mäusen etwas weniger. Also, aber normalerweise 9 Monate, andere Umstände. Genau das ist es, wenn du von Gott etwas empfangen hast. Es geht nicht sofort von heute auf morgen. Da sind andere Umstände da. Plötzlich passt vieles nicht mehr. Geht nichts mehr. Der Same kommt nicht von ungefähr, da muss erst gepflanzt werden. Das muss gezeugt werden. Das Kind muss gezeugt werden. Die Zeugung ist so wichtig. Und wie heißt es beim Adam und so weiter, bei dem ganzen Stammbaum? Wenn du diese alten Stammbäume liest, da heißt es, und Adam erkannte seine Frau und sie gebar ihm. Und genau das passiert, wie der Same Gottes wirkt und funktioniert, das Erkennen. Adam erkannte. Mit der Erkenntnis steht und fällt alles. Und zwar Gottes Erkenntnis, Gottes Offenbarung, Gottes Erleuchtung. Mit der Erleuchtung steht und fällt alles. Also diese zwei Verbindungen, plötzlich funkt es und da entsteht neues Leben. Saat und Ernte. Ich möchte vielleicht ein paar heilige Kühe schlachten heute Morgen. Es gibt Leute, die das positive Denken predigen und lehren. Und die sagen, du musst nur bekennen, du musst nur aussprechen, du musst nur proklamieren. Und das klappt. Nein, Leute, das ist nämlich... Das klappt gar nicht, weißt du? Du kannst bekennen, so viel du willst, du den Mund franzig sprechen, es wird nichts passieren. Du brauchst zuerst einmal das göttliche Wort Gottes. Das Wort Gottes muss in dein Herz fallen. Und erst wenn das Wort Gottes in dein Herz gefallen ist, wenn Gott dich berührt hat, dann kannst du erst aussprechen, dann kannst du erst proklamieren, dann kannst du gerade stehen und kannst sagen, so spricht der Herr, aber nicht, bevor du von Gott nicht ein Wort bekommen hast. Und der Same, das ist das Wort Gottes. Gott sprach, die Erde bringe hervor. Also dieses... Allein das positive Bekenntnis, was die moderne Gesellschaft lehrt, taugt überhaupt nicht. Es ist für die Katze. Und die meisten Leute scheitern, die das probieren, positives Denken, ohne Berührung Gottes, ohne Begegnung Gottes, ohne Inspiration Gottes, ohne dass das Wort Gottes in unser Herz fällt. Beim Hesekiel sehen wir, und das Wort Gottes erging zu ihm. Und das Wort Gottes kam zu ihm. Und das Wort Gottes geschah an ihm. Also das ist, wie Hesekiel Gott erlebt. Das Wort Gottes muss uns treffen. Wenn du von Gott angeschossen bist, dann, ich bin angeschossen, bei mir brennt. Und dann kannst du bekennen. Und dann wirkt es auch, diese Bekenntnis. Wenn in deinem Leben das Wort Gottes nicht angekommen ist, da fehlt der Geist, da fehlt der Glaube, da fehlt die Salbung. Und wo nichts ist, kommt auch nichts rein. Es muss in die Erde zuerst gesteckt werden. Die Erde kann sagen, wachse, 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 bewirke, passiere, geschehe, wird nichts passiert. Samenkorn muss zuerst rein. Das Bekennen trägt zum Wachstum bei, Leute. Das ist wichtig. Und jetzt muss die Erde locker sein, muss die Erde entspannt sein, muss die Erde entkrampft sein. Jetzt kann was geschehen. Etwas gepflanzt zu haben, garantiert noch lange nicht, dass man auch tatsächlich ernten wird. Auch das gehört noch dazu. Weißt du, so viele Menschen, die, ja, ich habe ein Wort vom Herrn, Gott hat zu mir gesprochen. Jetzt musst, und ich habe gelesen, zuerst mal der Halm, dann die Ehre und dann der volle Weizen. Es ist ein Wachstumsprozess nötig. Und dann erst die Ernte und nicht nur eine Ehre. Mit einer Ehre kannst du nicht einmal Soße machen. Es muss sich vermehren. muss ein ganzer Wald drin, ein ganzer Acker voll von Getreide werden. Dann kannst du mal was anfangen, wenigstens eine Handvoll von Körnern. Wenn aber nichts gepflanzt ist, kann man auch nichts ernten. Gottes Wort ist also der unvergängliche Same. Das ist wahr, stimmt. Seine Verheißungen, das sind, was Gott uns gegeben hat. Gottes Wort ist Kraft und Leben oder Geist und Leben. Das ist Wort Gottes. Aber Wort Gottes braucht eine Basis, auf das es sich aufbaut und entwickelt. Wenn du über die Kraft von Worte Gottes sprichst, dann sprichst du nicht über irgendwelche Kraft, sondern über die Kraft, die in dem Samenkorn drin ist. In diesem Samenkorn, und weißt du, wie viel Energie in einem Samenkorn ist, dass du die Wurzel schlagen kannst nach unten, Wurzeln gehen immer nach unten. Dass du zuerst mal nach Wasser schöpfst und suchst, wie geht's jetzt weiter? Und aus dem Samenkorn, wenn es in die Erde ist, von oben begossen, vom Geist gewirkt, jetzt schlagen, wie geht's jetzt weiter? Zuerst einmal geht's in die Tiefe und dann erst in die Höhe. So funktioniert der Same. Kannst du mal in der Biologieunterricht mal dich hinsetzen und mal angucken hinter einem Glas, wie die Wurzeln zuerst nach unten gehen und dann erst kommt der Halm. Also von den Wurzeln hat Jesus nicht gesprochen, aber die sind Voraussetzung, dass es funktioniert. Und im Samenkorn ist nichts anderes drin als die Gene, vielleicht nur eine einzige Gene, aber mit dieser einzigen Gene ist alles drin, was man zu einem gottgefälligen Wachstum braucht. Da sind ganze Ehrenfelder drin. Da sind Generationen und Abergenerationen von Getreide drin oder Kastanienbäume oder Birkenwälder. Da ist alles drin enthalten in einem einzigen Samenkorn. Aber zuerst einmal geht es in die Tiefe. Ich muss von unten was aufsaugen. Und jetzt kommt, nachdem ich Wurzel geschlagen habe, nachdem ich angesaugt habe, die Kraft, jetzt geht's nach draußen. Die Entfaltung, die Entwicklung. So, das Wort Gottes ist ein Prozess. Der Bauer sät, das ist so seine Aufgabe. Aber dann, wenn er gesät hat, muss er alles andere Gott überlassen. Der kann düngen, das ist das Einzige, was er vielleicht noch kann besprengeln, befeuchten das alles. Aber alles andere, Wachstum und Gedeihen, wir kennen ja dieses Lied im Herzen der Bauer. Wachstum und Gedeihen liegt in Gottes Hand. Deine ganze Entwicklung, deine ganze Entfaltung liegt in Gottes Hand. Entdecke das göttliche Potenzial, zuerst mal im Wort Gottes. Entdecke, da steckt was drin. Wenn du die Bibel zur Hand nimmst und sagst, so spricht der Herr. Da steckt was drin. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und jetzt muss dieses Wort ein Teil deines Lebens werden. Es muss Wurzeln schlagen in dir. Ich bin deine Gerechtigkeit. Ich bin deine Heiligkeit. Ich bin dein Leben. Ich bin deine Kraft. Ich bin deine Stärke. Ich bin deine Hoffnung. Ich bin deine Freude. Ich bin dein Friede. Das muss Wurzeln in uns schlagen. Sonst ist es Quatsch. Alles für die Katz. Es muss Wurzeln schlagen. Aber es ist gefährlich, wenn der Samenkorn in die Erde reinkommt und es nicht Wurzeln schlägt. Dann wird das gleiche Wort, die Bibel sagt, der Buchstabe tötet, der Geist ist aber, was lebendig macht. Da wirst du noch erschlagen. Ich habe doch gebetet, ich habe doch gehört, ich habe doch geglaubt, ich habe doch getan, alles, was ich tun sollte. Und es passiert doch nichts. Es ist schrecklich, wenn Christen dann kommen und sagen, was? Ich habe schon alles, ich habe alles gemacht. Jemand schrieb mir, ich war dreimal beim Billy, vierte Mal komme ich nicht. Also, die ist viermal, dreimal nach vorne gekommen, nichts passiert. Weißt du, du kannst hundertmal kommen. Wenn du von Billy Hilfe erwartest, bist du am falschen Platz und an der falschen Adresse. Du sollst von Gott was erwarten. Und wenn du zum Billy hundertmal kommst, wirst du auch nichts kriegen. Warum? Weil nicht Billy heilen kann, sondern Gott heilen kann. Und weil nicht der und jener befreien kann, Gott kann befreien. Denn Wachstum und Gedeihen, Heilung und Segnung und alles, was miteinander dazugehört, kommt von Gott. Die anderen sind, die sehen nur. Die sehen, wer will Heilung? So steht, also hier Obst, Blumen und Gemüse zu verkaufen. Wir verkaufen nur Samen, nicht mehr. Wir verkaufen nur Getreidekörner. Wir verkaufen nur Saatkartoffeln. Wir verkaufen nur, also was man aussehen kann. Nachher kommt jetzt und so weiter. Wenn Leute nicht in der Heilung leben, können sie nicht gesund werden. Weißt du, die Heilung muss ausgelebt werden. Du musst dich an Gott immer halten. Du musst Wurzeln in die Tiefe schlagen. Du musst Wasser annehmen. Du musst atmen. Die Pflanze muss sich entwickeln und entfalten. Sauerstoff verarbeiten, Kohlen. Moleküle verarbeiten, Nährstoffe verarbeiten, da muss alles verarbeiten. Und das ist nur Heilung. Vergiss den Quatsch. Kein Mensch wird gesund durch eine Handauflegung. Kein Mensch wird gesund durch ein Gebet. Es sei denn, er kapiert es, was wirklich vor sich geht in der geistigen Welt. Der Same muss aufgehen. Und bei manchen geht der Same nur 5 Minuten auf. Und die sind noch nicht draußen, ist schon alles wieder eingegangen, verwelkt. Weil es keine Wurzel hat. Aber über den Samen predige ich nicht. Das steht im vierfältigen Acker von Jesus. Und so weiter. Der Geist ist es, was lebendig macht. Ohne den Heiligen Geist bleibt der beste Same nutzlos. Und damit der Same aufgeht, braucht es einen gesunden, nährhaften Boden. Es braucht den Bauern, der sät. Es braucht eine Umgebung, wo es aufwachsen kann. Stell dir mal vor, wenn es nur lauter Vögel, Ratten und Ungeziefer da sind, der Same bleibt nicht lange im Boden. Wenn du mit schlechten Menschen dich abgibst und in schlechter Umgebung lebst, kann es gar nicht richtig aufgehen. Es braucht ein Umfeld, es braucht eine Versorgung an Nährstoff oder Wasser und Feuchtigkeit, es braucht Pflege, eine Kulturpflanze, es braucht Pflege, es braucht Befruchtung von außen, dann müssen die Bienen kommen, Biene Maja. Dann müssen Schmetterlinge kommen oder muss der Wind mal pusten, es braucht Befruchtung. Der Same darf nicht sich selbst überlassen werden. Es wächst von selbst, aber darf nicht sich selbst überlassen werden. Auch das, was Gott an deinem Leben gewirkt hat, darf nicht dem Zufall überlassen werden. Und sag ja, das wird schon der Herr machen. Nein, da braucht man Pflege. Da musst du beschnitten werden, sonst gibt's wilde Triebe und an denen wächst und gedeiht nichts. Du wirst nicht unbedingt eine Ernte einbringen, nur weil du den Samen gesät hast. Entdecke das göttliche Potenzial. Das ist mein Thema. Du musst dich auch, wenn du gesät hast als Bauer, du musst dich nicht mehr kümmern. Überlass es Gott. Wenn die Sache von Gott ist, wird es bestehen bleiben. Wenn die Sache nicht von Gott, wird es untergehen. Also, und alles, was mein Vater im Himmel nicht gesät hat, wird er ausraufen bei der Ernte. Der Mensch ist ein hilfloses Wesen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Baby auf den Arm gehabt hast. Hilflos. Muss gefüttert werden, muss gewickelt werden, muss getragen werden, muss versorgt werden, muss großgezogen werden, muss gelehrt werden. Ach, das ist ein Baby. Der Mensch ist das hilfloseste Wesen auf dieser Welt. Eine Maus, die kommt schnell durch. Du guckst dann gleich, wo ist die Mama und so weiter und beißt sie durch. Und manche, die können gleich schwimmen. Also andere Lebewesen, die sind viel kreativer als der Mensch. Der Mensch ist angewiesen auf die Hilfe der anderen. Auch ein Christ. Und es braucht Zeit, bis es zur Ernte, zur Reife, zur Vollendung kommt. Nur weil du etwas ausgesprochen hast, wird es noch lange nicht geschehen. Aber das Aussprechen ist wichtig für das Geschehen. Wenn du angesprochen worden bist, wenn Gott bei dir angeklopft hat, wenn in deinem Leben etwas eingepflanzt worden ist. Nichts auf dieser Welt existiert allein. Wo kommt der Glaube her? Entdecke das göttliche Potenzial. Römer Kapitel 10. Der Glaube kommt aus der Predigt. Deshalb brauchst du mich und ich brauche euch, die euch zu mir zuhören. Du brauchst die Gemeinde, das Umfeld. Weißt du, wir reizen uns gegenseitig. Wir spornen uns gegenseitig zu Liebe an. Wenn du im Wald bist, dann sind alle Bäume gleich. Jeder will zum Licht. Alle wollen nach oben. Und die streben alle nach oben. Und genau deshalb ist es wichtig. Sonst dieselbe Pflanze, wenn sie in der Prärie draußen irgendwie in der Tundra oder Taiga aufwächst, das ist die gleiche Birke oder der gleiche Tannenbaum. Das sind nur Zwerge. Du bleibst ein geistlicher Zwerg, wenn du irgendwo in der Weite ganz allein gedeihst und aufwächst. Warum? Weil du hast keinen Ansporn, keine Herausforderung. Wir Menschen brauchen Herausforderung, um groß zu werden. Du brauchst es. Du brauchst jemanden, der höher ist und sagt, das, was der kann, kann ich auch. Das, was der erreicht hat, will ich auch erreichen. Das, was der sieht, will ich auch sehen. Und das, was der erlebt hat, will ich auch erleben. Und deshalb, wir reizen uns einander zu guten Werken. Deshalb, wir brauchen die Gemeinde, das Umfeld, sonst bleiben wir kümmerlich. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Glieder des Leibes, die einander ergänzen, die einander da sind. Wir brauchen ein gehorsames Herz, um das göttliche Potenzial freizusetzen. Ein demütiges Herz. Herr, alles bist du. Allein die Wahrheit zu erkennen, reicht nicht aus. Oder Recht zu haben, du musst auch Recht bekommen. Allein die Wahrheit zu sagen, reicht nicht aus. Allein den Mangel zu sehen, reicht nicht aus. Also was uns fehlt, was wir brauchen, reicht nicht aus. Du musst die Geheimnisse wissen. Und deshalb, ich verrate dir ein paar Geheimnisse heute. Ein Christ darf nicht sich selbst überlassen werden. Und das muss uns einleuchten. Ich darf nicht allein in meinem eigenen Saft schmoren. Ein Kind darf sich nicht selbst überlassen. Stell mal vor, was aus einem Kind wird, wenn man ihn ganz allein sich selbst überlässt. Und viele überlassen die Kinder dem Radio, dem Fernseher, den Büchern und so weiter. Du brauchst das göttliche Umfeld. Um das göttliche Potenzial freizusetzen, brauchst du das ganze Umfeld. Du brauchst die Sonne, du brauchst die anderen, du brauchst die Luft, du brauchst die Wolken, du brauchst Frost. Mein Gott. Kalt. Weißt du, du kannst dich nicht entfalten, wenn du Spannungen aus dem Weg gehst. Du kannst dich nicht entwickeln, wenn du Problemen davonläufst oder du davon betest oder dich davon schleichst. Wir brauchen diese Herausforderung. Frost. Und das sind zwei Extreme, Frost und Hitze. Und Gott stellt es aus, es wird nicht aufhören. Du denkst, ich werde mal fertig, jetzt bin ich schon 10 Jahre gläubig, jetzt habe ich endlich mal alles hinter mir von wegen. Jetzt kommst du in den Glühofen und jetzt kommst du in den Eisschrank. Jetzt gehst du in andere Extreme, auf andere Ebene. Da wirst du so schnell gekühlt. Kriegst eine kalte Dusche. Und dann wieder erhitzt. Du brauchst Pflege. Es braucht Enttäuschungen, Frost und Hitze. Du kannst Gott nicht freisetzen, solange du nicht diese Extreme erlebt hast. Du brauchst die Betätigung der Gaben. Wie macht man das? Und so weiter. Es wird nicht aufhören. Du brauchst die Übung, die Anwendung. Du brauchst auch die Bewährung. Und es wächst Halm. Wenn du manchmal anguckst, die Ehre ist nur so groß, ein paar Zentimeter, aber der Halm ist einen halben Meter oder einen Meter. Bis es an die Frucht ansetzt. Also es vergeht eine lange Zeit von dem Saat, vom Sehen bis zur Ernte. Ganz weiter Weg, ganz langer Weg. Du bekommst nichts, solange du immer nur vor dem Fernseher sitzt und sagst, ich höre Bruder sowieso und ich höre Schwester sowieso und ich höre das oder CDs. Weißt du, die CDs, die sind so wunderbar und so gut. Internet ist so gut und wunderbar. Aber was du brauchst, ist die Gemeinschaft der Heiligen. Hier entwickelt sich die Sache. Du brauchst jemanden, der dich anschubst. Du brauchst Blitz und Donner. Du brauchst Korrektur. Du brauchst Vorbilder. Weißt du, du siehst diese, nur als Beispiel. Weißt du, es ist schon gut, man kann Fernsehpredigt und sich mal zwischendurch angucken, wenn man krank ist und nicht aus dem Haus kann. Aber, weißt du, nur zu sehen, du siehst immer nur fokussierte Botschaften. Du siehst immer nur das auf bestimmtem Punkt. Du siehst die Probleme links und rechts. Ich habe einen lieben Bruder mal bei mir in der Gemeinde gehabt, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Lebe in der Lobpreisstraße. Und dann kauft sich eine dumme Schwester so ein Buch und sagt, Halleluja, jetzt weiß ich's, wie man in der Lobpreisstraße lebt. Und dieser Bruder hat an seinem Kühlschrank hingeschrieben, Halleluja. Und überall hat das Zettel verklebt, wo nichts drin war, Halleluja. So, dann Halleluja-Kühlschrank gehabt. Und was macht unsere liebe Schwester? Die hat es auch gemacht, 3 Wochen lang Halleluja durchgehalten. Leerer Kühlschrank, Halleluja. Und dann nochmals Halleluja und so weiter. Und dann sagt sie, Bruder, mach du das, ich muss das Buch abgeben. Könnte ich mein Geld wieder zurückhaben? Das Buch funktioniert nicht. Und ich kenne diesen Bruder gerade zufällig. Weißt du, der hat nur diese Höhepunkte, die Bergspitzen rausgestellt. Der hat 30 Jahre gebraucht, bis er mal endlich Halleluja zum Kühlschrank sagen konnte. Verstehst du? Und du denkst jetzt sofort, gepflanzt und schon, Halleluja, mein Kühlschrank ist voll. Weißt du, das ist Zauberei, das ist Magie, das ist Hokuspokus. Sowas gibt's nicht. Gott hat einen ganz normalen Weg. Und du stehst vorm Kühlschrank, oh Herr, guck mal, kein Fisch, keine Wurst, kein Butter, kein Käse, nichts drin. Oh Herr, und du wirst den Gerechten nicht verhungern lassen. Oh Gott, bitte hilf mir. Dann stehst du vor diesem Kühlschrank 30 Jahre lang. Und Gott, was kann ich machen? Stehlen will ich nicht. Und Gott will ich, du kannst es doch. Du kannst doch irgendjemand ins Herz geben. Und du erlebst, und weißt du, die ganze Versorgung, wie das passiert, plötzlich kommt und sagt du, wie beim Lilian Trescher, da steht ein Schiff draußen im Suezkanal, könntest du das Ding abladen? Und dann hast du den Rest deines Lebens ausgesorgt. Halleluja! Und Gott benutzt Menschen, um deine Gebete zu erhören. Gott benutzt Menschen, irgendjemand kriegt es, und ich sage, es ist ganz gefährlich, Gottes Auftrag zu haben und nicht zu gehorchen. Dann erschütterst du jemand im Glauben. Der steht vor seinem Kühlschrank und wartet 30 Jahre lang. Halleluja, Halleluja. Und eigentlich schon nach 3 Wochen sollte der Kühlschrank voll sein. Aber da war der Mann oder die Frau nicht bereit, Gott zu geben, das, was Gott gehört, und dem Bruder zu helfen. Wenn du siehst, dein Bruder darbt, in Not, in Schwierigkeit ist, da solltest du hingehen und sagen, kann ich dir was Gutes tun? Musst gar nicht groß hingehen, kaufst den großen Karton, verpackst und gehst an der Tür und dann klingelst und steig schnell aufs Fahrrad und fährst davon. Amen. Das sind Almosen, wenn man Almosen gibt. Weißt du, und dann sagt, oh, guck mal, ein Engel war heute Nacht bei mir. Der glaubt an Osterhasen am Schluss. Der glaubt an Zeichen und Wunder. Weißt du, aber wenn du kommst und sagst, guck mal, Gott hat mir es ins Herz gegeben, dir zu geben und so weiter. Und letztendlich, wenn du jemand Almosen gibst, da kommt sie schlecht vor. Wenn du gibst, soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Wie gebe ich richtig? Aber das muss gelernt werden. Weißt du, wir können nicht richtig nehmen und wir können auch nicht richtig geben. Alles muss gelernt werden. Und das kann man üben in der Schule. Übung, Hausaufgaben machen. Wie gibt man und wie nimmt man? Du bekommst in der Gemeinde, wirst beschenkt. In einer lebendigen Gemeinde erlebst du, wie Gott plötzlich so beim Gebet, du betest, streckst die Hände und steckt dir hinten jemand 20 Euro in die Tasche. Da hat sie nicht vertan. Der hat von Gott einen Auftrag gekriegt, dir 20 Euro zu schenken, damit du nach Hause kommst, damit du wenigstens ein bisschen Benzin tanken kannst. Weißt du, das ist, wie Gott wirkt. Du willst was für Gott tun und bist nicht in der Lage, deinen Portemonnaie zu räubern und jemand beim Beten, wenn der so im Herrn ist und du siehst die Tränen laufen runter, der ist verzweifelt. Weißt du, der Geisterunterscheidung, die Gabe der Geisterunterscheidung, wir haben gehört, weißt du, es ist nicht nur Gut und Böse, die Gabe der Geisterunterscheidung ist zu sehen, da ist jemand in Not, tut er weint, der ist zerbrochen, der ist gescheitert, der ist am Ende, der weiß nicht mehr weiter. Da ist meine Aufgabe. Und weißt du, was wir meinen? Wenn wir das nicht tun, dann holt der Teufel auf der anderen Seite uns das alles zurück, dann füttern wir Dämonen. Wir sollten uns vom Herrn zeigen lassen. Der ist im Herrn, oh Gott. Weißt du, nicht der, wo er am lautesten schreit und betet und singt, der manchmal, wenn Leute in Not sind, die haben keine Sprache mehr. Die sind sprachlos. Und du sollst die Sprachlosen finden. Die Stummen. Die Sprachlosen. Und die frei machen und denen wieder zum Lob und Dank bewegen. Die sagen, oh Gott, guck mal, plötzlich kann ich Danke sagen. Bisher konnte ich nicht Danke sagen, wusste gar nicht, was Dankeschön ist. Und jetzt weiß ich, ich kann Gott danken. Und bisher wusste ich nicht, was Engel sind. Jetzt habe ich Engeldienste erlebt. Das sind Saat und Ernte. Setz das göttliche Potenzial frei, das Gott in dir hineingelegt hat. Es ist dir gegeben worden. Und du musst das, was Gott dir gegeben hat, weitergeben. Das ist also, wir sind nur Transporteure, wie ich sagte. Ich nehme von hier, bring das weiter. Oder von hier wieder zurück. So wie, das ist wie der Same wirkt. Der Same produziert etwas, gibt weiter. Und der Apfelbaum, wir haben ja diese Predigt neulich gehört, der Apfelbaum produziert Jahr für Jahr. Der interessiert sich nicht, ob jetzt die Äpfel runterfallen und verfaulen oder ob da jemand kommt, erntet und vermarktet. Dem ist vollkommen egal, was mit seinen Äpfeln passiert. Er gibt, er produziert. Kinder Gottes produzieren, 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 die rechnen nicht. Die machen sich auch gar keine Gedanken. Kommt meine Predigt an, hören wenigstens ein paar Leutchen, glauben die überhaupt, was ich predige? Die produzieren, produzieren, produzieren. Dein Leben muss auf Produzieren angelegt werden. Setze das göttliche Potenzial frei. Die Erde bringt hervor. Was bringst du aus deinem Kasten raus? Was produzierst du wirklich? Was produzierst du mit deinem Glauben überhaupt? Was bringst du zustande? Und weißt du was die Menschen brauchen? Hilfe. Äpfel wollen sie haben. Die wollen nicht Blätter haben. Und die wollen nicht ein paar Blümchen haben zur Dekoration und Ostereier draufhängen. Nein, sie wollen Früchte sehen. Sie wollen Ehren haben. Sie wollen Mohrrüben haben. In Lukas Kapitel 17, Vers 5, da sagten die Aposteln zu Jesus, mehre uns den Glauben. Mehre uns den Glauben. Entdecke das göttliche Potenzial. Und was sagt der Herr Jesus? Vielleicht haben die sich gedacht, Herr, ich brauche einen Lastwagen, eine Schubkarre. Und jetzt brauche ich ein Zeichen, Herr. Mehre unseren Glauben. Was hat der Herr Jesus gemacht? Genau das Gegenteil. Er hat eine Predigt gehalten denen. Wenn du dann weiterliest, Vers 6, da sagte der Herr, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn. Von wegen, mehre uns den Glauben, verkleinere uns. Und der Herr hat das Ding doch verkleinert, wie ein Senfkorn. Von wegen deiner Kastanie, so groß wie Kastanie. Wenn ihr Glauben hättet, so wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn. Jesus sagt nicht, dass der Baum Gott oder der Heilige Geist gehorchen würde. Nein, es wird oder denen gehorchen würde, sondern wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, da wird nicht Gott dir dem gehorchen, nicht der Baum dir gehorchen oder sonst noch was, sondern es wird dir gehorchen, euch gehorchen, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn. Das heißt, du brauchst nicht mehr glauben. Du musst nur das, was du verstanden hast, richtig ansetzen. Mit Gottes Hilfe. Der Glaube wirkt wie ein Senfkorn. Wenn du das erkannt hast, der Glaube, meine Beziehung zu Gott, meine Verbindung zum Vater, wirkt Wunder. Wenn ich an Gott glaube, ich bin ein Wundermensch. Wenn ich mit Gott verbunden bin, bin ich ein Wundermensch. Und dann sehe ich und dann ernte ich. Wenn du das Wort Gottes heute Morgen richtig zuhörst und aufpasst, was ich predige und ich versuche das rüberzubringen, weißt du, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und ich habe schon immer wieder, das ist meine Philosophie, meine Erkenntnis, ich kann noch so viel singen, passiert nichts. Der Glaube kommt aus der Predigt. Nicht aus der Anbetung, nicht aus der Aktivität. Der Glaube kommt aus meiner Beziehung zum Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da kommt mein Glaube. Wie ist meine Beziehung? Wie stark ist die Beziehung, diese Gemeinschaft mit ihm? Weißt du, nicht nur ein paar nette Stunden untereinander. Weißt du, es ist schön, Bruder und Schwester zu sehen und sagen, guck mal, jetzt rote Bäckchen und die ist gewachsen oder er ist gewachsen und so weiter. Das ist wunderbar. Aber weißt du, wir sind zusammen, um Gott zu begegnen. Das habe ich die Woche schon versucht rüberzubringen. Wir sind hier, um Gott zu begegnen. Und wenn wir Gott begegnen sind, oh, da ist die ganze Welt anders. Dann riechst du, duftest du, dann schmeckst du, dann gedeihst du, dann entwickelst du dich, dann entfaltest du dich. Wenn deine Beziehung zu Gott da ist, wenn die Beziehung zu Gott nicht da ist, bist du ein Kümmerlein. Und ist alles kümmerlich in deinem Leben. Jesus sagte zu den Aposteln, wenn ihr Glauben habt, wie ein der Samen oder wie ein Senfkorn, so hättet ihr, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum, und dieser Maulbeerbaum kann ein Hindernis sein, kann eine Blockade sein, kann ein Problem sein, kann eine Krankheit sein, egal was es ist, kann ein schwieriger Mensch sein, dieser Maulbeerbaum, so ein knorriger, kantiger, unbrauchbarer und nutzloser Baum. Maulbeerbaum ist eigentlich nicht viel nützlich. Ist zwar gut, nachher, wenn die Johannisbeerfrüchte dranhängen, aber ist sonst nicht nützlich, so ein Maulbeerbaum. Aber so kantig, so verschoben. Und du kannst diesem Baum sagen, weg mit dir. Entwurzel dich und verpflanze dich ins Meer. Und der Baum würde gehorchen. Mit anderen Worten, er würde unseren glaubensvollen Worten, die Gott uns gegeben hat, gehorchen. Und diese Worte müssen vom Herrn kommen. Gott muss sagen, manche Probleme sind nützlich für uns. Und stell dir mal vor, ich schaffe jetzt etwas weg, das eine Säule ist für mich, das eine Festung für mich ist, das ein Fundament für mich ist. Das schaffe ich weg, das steht mir im Weg. Da bricht es alles zusammen nachher. Was du überspringst in deinem Leben, das wirst du später nachher immer vermissen. Denk nur an deine Schule, da wo du in der Schule geschlafen hast, wo du nicht in der Schule warst, wo du die Lehrstunden verpennt hast und krank warst. Und jetzt kommst du, die sind schon viel weiter gegangen und du hast immer Probleme. Ob es jetzt Bruchrechnen ist, Malrechnen ist oder egal was es ist, du hast immer damit Probleme, weil du etwas verschlafen hast. Geschwister, wir dürfen im geistlichen Leben nichts überspringen. Aber wir müssen wissen, dieses Problem ist nicht vom Herrn. Weißt du, wenn dann so ein wüterlich, so ein böser Mensch da kommt und Gottes Werk zerstören will und immer wenn es gegen Gottes Sache geht, was nicht von Gott ist und du spürst, das ist nicht von Gott. Der Heilige Geist muss dir zeigen, das ist von Gott oder das ist nicht von Gott. Auch die Krankheit, das ist von Gott und nicht von Gott. Auch die Sorge, das ist von Gott und nicht von Gott. Für manche Sachen müssen wir sorgen. Für manche Menschen müssen sogar mithelfen und sagen, ich trage und helfe. Und manche Sachen sagt Gott, das ist unnötig, lass die Finger weg, du verbrennst dich nur damit. Wir brauchen die Salbung zum Tun und zum Lassen, Geschwister. Ganz arg wichtig. Wir brauchen die Salbung zum Tun und zum Lassen. Ganz arg wichtig. So. Aber du hast diese Worte von Gott und dann gebrauche, wenn du ein Wort vom Herrn hast und weißt, Gott hat zu mir gesprochen, Leute, ich bin hundertprozentig sicher, aber die meisten sind gar nicht so sicher, was sie quatschen. Die quatschen nur nach, die stehlen jemand anders das Wort, kopieren irgendjemand anders. Es ist nicht auf ihren Mist gewachsen. Es ist nicht von Gott gegeben worden, aber wenn du die Worte von Gott inspiriert bekommen hast, dann kannst du sagen, Baum! Und wehe, wenn du nicht gehst, ich nehme die Axt. Und wenn du nicht folgst, ich bring dich ins Meer. Und dann nimmst du diesen Baum und trägst davon. Oder wir haben ja diesen Simson, der nahm die Tore von Hebron, da mussten 10 Männer beim Zumachen mit anpacken und so weiter. Und der nahm das und trug Kilometer weit weg und schellt hin und sagt, könnt holen, wenn ihr es wollt. Wenn du die Salbung hast, plötzlich kommt die Kraft Gottes und du kannst Unmögliches zustande bringen. Das göttliche Potenzial kannst du nur freisetzen, wenn das Wort Gottes über dich kommt. Nimm die Tore denen weg. Stell die bloß. Blamier sie. Leg sie rein. Ja, ja. Klingt komisch, aber es ist so. Die göttlichen Worte würden sofort wirken, wenn sie von Gott kommen. Wir haben das verlernt, das vergessen und so weiter. Entdecke das göttliche Gesetz. Das göttliche Gesetz ist, mit Gott kann ich über die Mauern springen, haben wir gesagt und gehört, oder wir haben diese Tage davon gelernt. Lerne in der Kraft vom Wort Gottes zu leben. Entdecke das persönliche Reden Gottes. Bevor du dein Maul aufreißt und irgendetwas sprichst und etwas rauslässt und etwas freisetzt, muss Gott zu dir zuerst mal gesprochen haben. Da musst du zuerst dein Ohr an Gottes Mund gelegt haben. So sagt die Bibel. Dein Ohr an Mund Gottes. Was sagt er? Und erst wenn du dein Ohr an seinen Mund gelegt hast. So, schwierig. Kompliziert. Aber wenn du dann gehört hast, was er so denkt, dann, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Egal was denn ist. Das Gesetz der Schwerkraft funktioniert so, nach diesem gleichen Gesetz. Alle Gesetze der Natur, der Schöpfung funktionieren in diese gleiche Richtung. Entdecke das göttliche Potenzial. In Markus Kapitel 16, Vers 19 heißt es hier, was ihr bindet und was ihr löst, ist gebunden und gelöst. Aber du kannst nicht sagen, ich löse oder ich binde. Es muss dir von Gott gezeigt werden. Das muss gelöst werden. Der Esel muss gelöst werden. Oder dies und das muss gelöst werden. Das muss uns von Gott klipp und klar und deutlich gemacht werden. Wenn du das weißt, dann können 1000 Teufel nicht widerstehen. Aber die meisten wissen es nicht. Die tun so. Und dann kriegen sie eine Dresche. Und dann kommen sie geschlagen, gedemütigt und fix und fertig gemacht, kommen sie nach Hause. Puh, ich hab alles gemacht, was der Herr sagt. Und es ist doch nicht passiert. Ja. Du brauchst nicht nur Logos, du brauchst Rema, Bruder, Schwester. Du brauchst das inspirierte Wort Gottes. Sonst kriegst du Dresche. Und wundere dich nicht nachher für die Dresche. Bedank dich noch, wenn du Dresche kriegst. Denn Gott hat dich korrigiert und gesagt, mein Kind, so nicht. Aber du sollst das göttliche Potenzial entdecken. Ich habe diese Tage ein wunderbares Bild von einem alten Indianer gehört und das habe ich euch erzählt. Und so weiter. Wer siegt in unserem Leben? Was siegt in unserem Leben? Und dieser alte Indianer erzählt seinem Enkel und sagt, hör mal, erzählt so von Wölfen draußen von der Prärie. Und dann sagt er, weißt du, es gibt böse Wölfe und gute Wölfe. Und dann sagt der Junge, auch in deinem Herzen, da wohnt ein böser Wolf und ein guter Wolf. Und die kämpfen miteinander. Der böse und der gute Wolf, die kämpfen miteinander. Und dann sagt der Enkel, und Opa, welcher Wolf wird siegen? Welcher Wolf wird siegen? Der böse Wolf oder der gute Wolf? Und dann sagt der Opa, Junge, der Wolf, den du fütterst. Der Wolf wird siegen, den du fütterst. Der gute Wolf oder der böse Wolf? Der Wolf, den du fütterst, der wird siegen. Der andere wird verhungern. Die Krankheit, die du fütterst, wird siegen. Oder die Gesundheit. Die Kraft, die du fütterst, wird sich durchsetzen. Der Wolf, den du fütterst. Gott gibt uns. Und jetzt fang an zu füttern. Wir haben diese Tage... Gestern war ein Thema, siegreiches Leben zu leben. Musst du die CDs anhören. Von diesen Gottesdiensten werden CDs gemacht und im Internet kannst du nachhören. Gott gibt uns. Nehmen musst du selber. Es steht alles bereit. Und Gott gibt uns was Neues durch Jesus Christus. Die zweite Chance. Mir ist dieser Tage so groß geworden, ich habe die zweite Chance. Ich habe ein zweites Leben durch die Wiedergeburt. Ein zweites Leben. Eine zweite Gelegenheit. Gott lässt dich zu sich kommen und hier, Gott sagt, immer ja, haben wir gesungen. Immer bekennt er sich zu dir, immer steht er zu dir. Aber ich muss es jetzt füttern. Ich muss es akzeptieren. Ich muss das glauben, ich muss das annehmen. Ich muss hören, was Gott über mein Leben sagt. Die meisten Leute sagen, ja, ich lebe. Weißt du, der Herr gibt es in seinem. Wenn du unbewusst lebst und nur unbewusst lebst und nur träumst, der Herr wird schon machen, der Herr wird schon machen. Ich sag dir, du bist dann manchmal überrascht, was so alles in deinem Leben dann plötzlich auftaucht und hochkommt. Weißt du, in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus Christus übergeben habe, lebe ich nicht mehr unbewusst. Ich lebe voll bewusst. Ich bin beim vollen Bewusstsein. Ich will oder ich will nicht. Und ich weiß, welchen Wolf ich füttere. Ich füttere den weißen Wolf. Halleluja. Der kriegt gute Speise. Der kriegt frisches Fleisch. Und der wird mich verteidigen. Und der hat für den anderen nichts mehr übrig. Ist so wichtig. Wenn wir Jesus aufgenommen haben, dass wir nicht mehr unbewusst handeln, ganz bewusst. Herr, zeige mir, was ist der nächste Schritt? Wie geht's jetzt weiter? Wir glauben nicht irgendwelche unbewusste Glaubenssätze, sondern die prüfe ich. Die prüfe ich, verhält es sich so, ist es so, ist es wahr, gilt es heute noch, kann ich das heute noch anwenden? Die prüfe ich. Unbewusst. Also hör auf, unbewusst zu leben, dich von irgendwelchen Geistern, Mächten oder Gespenstern treiben zu lassen. Wenn du nicht aufpasst, wenn du passiv bist, der Teufel dirigiert dich. Deshalb, wir müssen selbst die Kontrolle ausüben. Und eine Frucht des Heiligen Geistes von diesen vielen Früchten ist Selbstkontrolle. Und in dieser Ehre, du siehst in dieser Ehre, da ist Liebe drin, da ist Friede drin, da ist Geduld drin. Und obendrauf über alle diese Ehren, diese eine Ehre, die nachher obendrauf ist, ist die Selbstkontrolle. Ich will, wie viel ich lieben will, bestimme ich. Ob ich den Armen was gebe oder nicht, das liegt an mir und das liegt nicht am lieben Gott. Ich habe ein Problem mal gehabt. Und du hast vielleicht auch solche Probleme. Ich habe ein soziales Herz. Weißt du, ich würde das Hemd ausziehen und würde sagen, nimm's. Ich würde sogar die Hose lassen, wenn es sein müsste, wenn jemand bräuchte. Und dann kommt ein Bettler zu mir im hohen Winter, eiskalt draußen, der zittert, ein kleines Menschen, verschobene Hände. Und das ist wirklich, wirklich bedürftig. Und dann sagt eine Stimme zu mir, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Zwei Mäntel, der gebe dem, der keins hat. Und was mache ich? Und ich habe zwei Mäntel, zwei gute Mäntel. Und ich stehe vorm Schrank und überlege, welchen werde ich geben? Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, das bist du. Und dann habe ich mich für einen entschieden, imprägnierten Mantel. Steffi, ich habe gedacht, der Mann ist draußen, ich bin nicht so viel draußen, also ich kann es auch drauf verzichten und so weiter. So, und dann gebe ich diesem Mann den Mantel und der nimmt es an und bedankt sich und sagt, ach, Sie sind so ehrenswert und so lieb und so weiter, Sie helfen mir. Am nächsten Morgen steht er da mit der Tragtüte ohne meinen Mantel, bringt mir meinen Mantel zurück und sagt, mein Herr, sagt er, wissen Sie, ich kann den Mantel nicht gebrauchen, der Mantel hat keine Westentasche. Das habe ich nicht einmal gemerkt. Habe ich gedacht, guck mal, lieber Gott, jetzt wollte ich mal was Gutes tun und jetzt bin ich verhindert. Und dann lesen wir in unserer Bibel, lesen. Weißt du, wie Gott uns führt und leitet und dirigiert? Dann lese ich in meiner Bibel, lese und da steht, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ich dachte, Halleluja. Aber Gott, ich bin nicht sicher, ob der Übersetzer richtig übersetzt hat. Andere Übersetzungen geguckt. Und tatsächlich steht überall das Gleiche. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ich habe gesagt, danke, jetzt weiß ich's. Ich muss keinem Bettler helfen, wenn ich nicht will. Aber wenn ich will, kann ich helfen, jederzeit. Und ihr werdet Arme alle Zeit bei euch haben. Das ist die Geschichte, wo der Teufel Judas Herz erfüllte. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Mich habt ihr nicht alle Zeit. So ist es so wichtig, dass wir uns vom Geist Gottes leiten, sonst wären wir ausgelöst. Ich war nachher so froh, dass ich meinen Mantel wieder zurück hatte. Ich war so froh. Der hätte genauso in den Mülleimer stecken können. Aber der war so ehrlich. Und du siehst, ich hätte meinen Mantel in Dreck geworfen. Ich hätte meine Perlen vor die Säue geworfen, wenn ich nicht auf die Stimme Gottes gehört habe. Aber Gott war gnädig, denn es war ja auch von meinem Geld gekauft worden, der Mantel. Also du siehst, wir würden es bewahrt für so viele und wir würden unseren Samen verschleudern von den Vögeln, für die Vögel, Dornen und zertreten von Menschen, wenn wir nicht auf das Wort Gottes achten. Es geht alles daneben. Und wie viel ist in deinem Leben daneben gegangen? Sei doch ehrlich. So wichtig, dass wir das bedenken. Es liegt in unserer Macht, jetzt ganz bewusst auf Gott zu hören. Gott will die Kontrolle über dein Leben haben. Und Gott will dein Leben bestimmen. Und jetzt, wenn du dich ihm übergibst, dann macht er was aus deinem Leben. Zu Gideon hat der Herr einmal gesagt, und jetzt komme ich mal zum praktischen Teil ganz schnell. Zu Gideon hat Gott mal gesagt, als er verzweifelt war. Weißt du, für Gott spielen die äußeren Umstände keine Rolle. Egal wie tief, wie hoch oder in welchem Problem du dich befindest. Gott kommt zu Gideon und sagt, du streitbarer Held, in dir steckt was drin. Gott hat das Herz gesehen, der Mann glaubt, aber der hat Angst. Der hat Angst umzusetzen, der Mann will's, aber der schafft's nicht. Ich will ihn unterstützen. Du Gideon. Und jetzt beginnt Gott ihn aufzubauen. Du sollst die Midianiter schlagen, ruf die Leute zusammen, du wirst Sieg haben, du streitbarer Held. Und tatsächlich, sogar mit 300 Mannequins hat er die Midianiter geschlagen. Wenn Gott zu dir redet, du kannst. Wenn Gott dich tituliert, wenn Gott dir ein Diplom ergibt, du streitbarer Held, das ist die Berufsbezeichnung für Kinder Gottes. Wir sind streitbare Helden, aber wir haben es noch nicht kapiert. Wir sitzen immer noch in der Mulde und dreschen da und pusten da die Spreu vom Weizen, vom Gerste weg. Wir sollten entdecken, was in uns drin steckt. Aber das weißt du nicht, solange Gott es dir nicht gesagt hat. Weißt du, was das Beste ist? Fang an zu träumen. Weißt du, und Träume sind ganz arg wichtig. Fang an zu träumen, du fliegst. Jemand kam zu mir und sagte, was bedeutet mein Traum? Ich habe einen Traum gehabt und so weiter. Und was bedeutet mein Traum? Ich gehe übers Wasser und auf der anderen Seite begegne ich Jesus. Was bedeutet mein Traum? Und weißt du, ganz spontan, das ist hier passiert, wo ich das gesagt habe, ganz spontan, weißt du, wenn du deine Probleme gelöst hast, gehst du übers Wasser und hilfst anderen Menschen. Wenn du deine Probleme unter die Füße bekommen hast, dann gehst du auf andere Menschen und dienst anderen Menschen. Weißt du, und das ist genau das, was Gott will. Gott zeigt uns unser Charisma, Gott zeigt unsere Befähigung, Gott zeigt unsere Berufung von Menschenfischer, von normalen Fischer zu Menschenfischer. Plötzlich, du hast diese Idee, du streitbarer Held. Das ist, wie Gott einen Menschen bezeichnet, auszeichnet, veredelt. Das ist diese Veredelung, du brauchst die Veredelung. Normalerweise, wenn du einen Apfelkern in die Erde steckst, weißt du, was es wird? Ein Wildling. Und jetzt kommt die Stunde der Bekehrung. Ich wollte mal Gärtner werden. Gott sei Dank, dass sie das nicht geworden wären, die armen Bäume. Weißt du was, nachdem ausgesät worden ist, da wird der Baum einer bestimmten Höhe abgeschnitten und da wird ein anderer edler Baum eingepfropft. Und das ist, was aus diesem Samenkorn wird. Sonst wird es saure Äpfel werden, da stehen einem die Zähne, werden steif und lang. Aber jetzt diese edle Sorte. Und dann nimmst du den Apfel, der zergeht einem im Mund. Und das ist, auf deinem Leben wird Jesus draufgepfropft. Genau das ist es. Du wirst geköpft, deine Krone ist weg. Deine Herrlichkeit ist weg. Deine wilden Triebe sind weg, dein Enthusiasmus ist weg. Du wirst geköpft, abgeschnitten. Und jetzt wird ein Zweig vom Baum des Lebens draufgepfropft. Und jetzt wachsen Äpfel, von denen du nicht einmal geträumt hast. Oder Früchte, wovon du keine Ahnung hattest. Das ist entfalte deine göttlichen Potenziale. Der Wurzelbaum, das bleibt alles noch dasselbe. Aber da ist was anderes draufgepfropft. Jesus, Heiliger Geist, die Göttlichkeit, der Himmel, die Herrlichkeit. Mein Schwiegervater hat mal sich Jux erlaubt. Wir haben dann Bäume umgepfropft im Garten. Und er hat Äpfel. Da wollte er nicht einen Baum haben, so von der Sorte und der nächsten von anderen. Weißt du, was der gemacht hat? Ein Ast abgeschnitten, eine andere Sorte, früh und spätreife und mittelreife und zum Einlagern. Also dieser Baum hat, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Apfelsorten getragen, weil immer was anderes eingepflanzt wurde, eingepfropft wurde. Und so, du kannst Sommer, Frühling, Winter und Herbst, du kannst alle Zeit ernten, wenn hier die Vielfalt Gottes in dein Leben eingepflanzt wurde. Die meisten sind nur einseitig, aber Gott will dich vielseitig haben. Okay, entdecke die Größe Gottes in deinem Leben. Begrenze Gott nicht. Finde deine Bestimmung für dein Leben. Und um das zu finden, musst du zuerst einmal geköpft werden. Von diesen ganz falschen Denkmustern und Strukturen erlöst werden. Und wir sind so falsch programmiert in unserem Leben. Wir kennen nicht die wahre Identität unserer selbst, geschweige denn, wir sollen die Identität Gottes erkennen. Und Gott will uns befreien von den falschen Lehrern, Persönlichkeiten, sondern will uns eine gesunde Persönlichkeit schenken, will unsere Berufung finden lassen, nicht nur unseren Beruf, sondern auch unsere Berufung. Römer 12, Vers 1 und so weiter. Unser Denken will erneuert werden, also das muss alles zuerst mal geköpft und raus, und jetzt kommt was Neues drauf. Entdecke, was in dir drin steckt. Jeremia Kapitel 32, Vers 27, da sagt Gott, ich bin der Herr alles Fleisches. Ist da etwas zu schwer für mich, sagt Gott? Ich bin der Herr alles Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Entdecke das. Weißt du, ich bin der Herr alles Fleisches. Ich bin der Herr der Indonesier, ich bin der Herr der Chinesen, ich bin der Herr der Afrikaner, ich bin der Herr der Deutschen, ich bin der Herr der Amerikaner, ich bin der Herr alles Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Ist dem Herrn etwas zu schwer? In Jesaja Kapitel 40, Vers 9 bis 18, liest es zu Hause als Hausaufgabe. Ich pick nur ein paar Rosinen daraus. Gott möge mir verzeihen, dass ich heute Morgen ein bisschen so ein Rosinenpicker bin, aber ich habe keine Zeit mehr. So, ich muss die Zeit auskaufen. Aber Jesaja 40 von Vers 9 bis 18. Und da ist die Überschrift so bei mir, was ich habe, dass Gott der Herr der Völker ist und dass die Völker vor dem Herrn wie ein Tropfen sind. Die Nationen wie ein Tropfen vor ihm sind. Und dieser Gott sagt, ich habe dich erwählt, Israel, damit du mir dienst. Ich habe dich gerufen und dich herbeigeholt. Ich habe dir gesagt, du stehst in meinem Dienst. Immer wieder kommt das, weißt du, wenn Gott plötzlich zu dir redet, ich habe dich erwählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Ich schütze dich mit meinem siegreichen Handeln. Und alle, die gegen dich wüten, die werden in Schimpf und Schande dastehen. Du sollst die Worte Gottes als bare Münze nehmen. Alle, die gegen dich wüten. Hast du solche? Irgendjemand, der keine hat? Höchstens, du bist ins Altersheim, in der Sterbeklinik. Aber das ist der Tod dein Widersacher. Alle, die gegen dich wüten. Oh, Glory. Ist das nicht herrlich? Alle, die gegen dich wüten, werden in Schimpf und Schande dastehen. Alle, die dein Lebensrecht streitig machen, werden zugrunde gehen. Du wirst dich nach ihnen umsehen, aber sie nicht mehr finden. Alle deine Feinde werden zunichte. Ich fasse dich bei der Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich selbst helfe dir. Fürchte dich nicht, auch wenn du noch so schwach und hilflos bist wie ein Wurm, dass man zertritt. Ich gebe dich nicht auf. Ist das nicht herrlich? Ich gebe dich nicht auf. Entdecke dieses göttliche Potenzial. Das, was Gott über dein Leben sagt. Nicht, was dein Arzt über dein Leben sagt. Nicht, was die Mediziner über dich sagen. Und das, was die Freunde und Bekannte über dich sagen. Was sagt Gott über dein Leben? Das ist Jesaja hier. Und sagt, das ist für mich. Das bin ich. Gott gibt dir ein zweites Leben. Gott gibt dir zusätzliche Kraftreserven. Gott gibt dir ein neues Lebensrecht. Gott macht aus dir einen ganz neuen Menschen. Ich gebe dich nicht auf. Und dann Jesus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Kolosser Kapitel 1, 27. Herr, du in meinem Leben, du machst mich unsterblich. Du machst mich übernatürlich. Du machst mich erst geistlich, Herr. Du in mir. Ein kleines Mädchen, ich habe, glaube ich, am Freitag das erzählt oder Samstag das erzählt, diese Geschichte. Aber manche waren nicht da. Ihr habt was verpasst. Gott segne euch. Aber das ist ein kleines Mädchen. Und sie kommt aus dem Gottesdienst und Jesus wohnt in meinem Herzen. Reden sie so mit dem Vater und der Vater fragt, oder da fragt das kleine Mädchen, Papa, wie groß wird Jesus wohl sein? Und dann sagt der Papa zu dem kleinen Mädchen, ja, ich denke, der Herr Jesus ist so groß wie ich. Und dann ist das Kind ganz entsetzt und sagt, Papa, aber dann guckt er aus mir überall raus, wenn er in mir wohnt. Du weißt, da die Ärmel und so weiter. Dann guckt er überall aus mir raus. Wenn Jesus in dir wohnt, guckt er überall aus dir raus. Ist das nicht eine Botschaft vom kleinen Kind? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, vergiss den Himmelreich. Weißt du, Christus in uns, das macht dich erfolgreich, das macht dich unschlagbar. Zeichen werden denen folgen, die da glauben, Matthäus 16. Und das gilt denen, die da glauben, die ihn in sich haben. Hast du Gott in dir? Glauben ist nicht nur, ich glaube, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die gibt es irgendwo da drüben. Nein, Glauben ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist eine Gewissheit, die kannst du in keiner Gemeinde, keiner Bibelschule, keiner Fakultät, kannst du nirgendwo lernen. Das ist eine Gewissheit, was der Heilige Geist in dein Leben einpflanzt, aufpfropft auf dein Leben. Das ist ein Stempel, das er auf dein Leben draufdrückt. Ich weiß. Könnt sagen, was ihr wollt, könnt schreiben, was ihr wollt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In ihm hast du alles. Durch den Heiligen Geist hast du alles. Das göttliche Potenzial müssen wir in uns haben. Und überall, wo wir hingehen, da sind wir mit Gott. Kennst du deinen Gott? Daniel Kapitel 11, Vers 32, ganz wichtige Stelle. Daniel 11, Vers 32. Die Leute, die ihren Gott kennen, Die Leute, die ihren Gott kennen, werden stark sein. Kennst du deinen Gott? Die Leute, die ihren Gott kennen, die werden stark sein. Oder eine andere Übersetzung sagt, die, die mit ihrem Gott verbunden sind, sie werden sich nicht irre machen lassen. Die Menschen, die mit Gott verbunden sind, die werden sich nicht irre machen lassen. Die ihren Gott kennen, die mit ihrem Gott verbunden sind. Wie sieht's aus? 2. Korinther Kapitel 3, Vers 4 und folgende Verse, Paulus hier. Ist interessant. Entdecke das göttliche Potenzial in dir. Paulus sagt, ich traue mir so viel zu. Großmaul. Ich traue mir so viel zu, sagt er. Warum? Er begründet es auch hier. Hör zu. Durch Christus, weil Gott mich durch Christus dazu fähig macht. Ich traue mir so viel zu. Du traust dir, wenn Gott in dir ist, dir unheimlich viel zu. Du traust dir zu, auf Posten zu stehen, wo die anderen runterpurzeln. Du traust dich zu, über die Mauern zu springen, wo andere verzagen und sagen, da komme ich nicht durch. Du traust dich zu, Dinge zu sagen, Dinge zu tun, Dinge in die Welt zu setzen, Dinge zu unternehmen, Krankenhäuser zu bauen, Missionsstationen zu bauen, Satellitenschüsseln zu bauen und Satelliten in die Luft zu schießen. Und du traust dir unheimlich viel zu, weil der in mir macht, ist, mich stark dazu macht. Der Mensch ist das einzige Wesen, das über sich selbst rauswachsen kann. Das einzige Wesen. Und du kannst über dich selbst hinauswachsen, wenn Gott in dir ist. Aber ich bin noch nicht fertig mit dem lieben Bruder Paulus. Hier heißt es so, ich traue mir so viel zu, weil Gott mich durch Christus dazu fähig macht. Aus eigener Kraft bin ich einem solchen Auftrag nicht gewachsen. Aus meiner eigenen Kraft kann ich nicht einmal Zettelchen weitergeben. Aus meiner eigenen Kraft kann ich nicht einmal die Hände falten. Aus meiner eigenen Kraft kann ich nicht einmal die Hände hochheben und Halleluja sagen. Aus meiner eigenen Kraft kann ich diesen Auftrag nicht erfüllen. Alles, was ich kann, kommt von Gott. Das ist, entdecke das göttliche Potenzial in dir. Alles, was ich kann, kommt von Gott. Lass uns das zusammen sagen. Alles, was ich kann, kommt von Gott. Noch nicht fertig. Du musst 2. Korinther 3, Vers 4 und folgende Vers lesen. Er hat mich befähigt, seinen neuen Bund überall bekannt zu machen. Er hat mich befähigt. Weißt du, Gott macht dich fähig, Dinge zu tun, die über dein Vermögen gehen, über dein Geldbeutel gehen, über deine Bildung gehen, über deine Gesundheit gehen, über deine Beziehungen gehen. Gott befähigt dich, Dinge zu tun, die keiner dir zutraut. Gott kann's. Gott kann's. Gott kann dich befähigen, Dinge zu tun. Jonathan sagte in 2. Samuel Kapitel 14, Vers 6, dem Herrn ist ein geringes, durch viel oder wenig mir zu helfen. Dem Herrn ist ein Klacks, eine Lappalie, zu helfen durch viel oder wenig. Entdecke das göttliche Potenzial. Elia, 1. Könige 17 und 18, ein Mann, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. 850 Baalspriester, die schlachtete er einfach ab. Aber das war die Kraft Gottes, die ihn dazu befähigte. Euer einer wird 1000 jagen. Und hier hat sich bei dem die Kraft Gottes noch nicht einmal entfaltet, richtig, an diesem Karmel, bei dieser Karmel-Ereignis. Er hat nur 850 erschlagen. Euer einer wird 1000 jagen, sagt Gott. Die drei Jünglinge im Feuerofen, Daniel 3. Du bleibst fest und unerschütterlich. Du beugst dich nicht vor dem Nebukadnezar, der geht auf die Knie. Er kapituliert, bevor du kapitulierst. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir Gott in uns haben. Und wir sollten eines wissen. Und diese drei hebräischen Jünglinge haben eine Botschaft gehabt. Nebukadnezar, du sollst eines wissen. Wir beugen uns die Knie hier nicht vor deinem Standbild. Und wenn Gott uns nicht bewahren will, das ist sein Problem. Wir werden uns nicht beugen. So viel es an uns liegt, wir werden nicht vor dir kapitulieren. Und die konnten es nur wissen, weil sie wussten, wir beten nur Gott an. Wir dienen nur Gott. Wir vertrauen nur Gott. Wir sind nur mit Gott verbunden. Und Gott ist mit uns und wir werden jemand anders nicht Ehre und Recht geben. Und wenn du das weißt, Gott ist mit mir. Und das vermagst du unmöglich. Dann gehst du in den Ofen rein, gebunden. Und du sagst Halleluja. Und das ist der Halleluja-Ofen. Du gehst rein und sagst, Halleluja, Bruder, bist du auch noch da? Halleluja. Und Bruder, Abednego, bist du auch noch da? Halleluja. Und plötzlich ist der vierte Mann dabei. Und weißt du, der vierte Mann ist Jesus. Halleluja. Der vierte Mann ist Jesus. Du bist auch dabei. Und die singen so lange. Geschwister, wenn wir im Feuerofen sind, sing so lange, bis der Nebukadnezar sagt, Satrach, Mesach, Abednego, konnte euch der Gott, der mir ohne Unterlass dient, konnte euch bewahren? Ja, mein Herr. Die sollen dich aus dem Ofen rausholen. Wenn du aus dem Ofen zu früh rausspringst, kriegst du keine Krone. Kriegst du keine goldene Medaille, keine Halskette, goldene Halskette, kriegst keinen Titel, kriegst gar nichts. Viele Leute springen viel zu früh aus dem Ofen raus. Bleib im Ofen, bis der Nebukadnezar dich aus dem Ofen rausholt. Bis der Arzt bestätigt, sie sind geheilt. Warum sind sie hier noch? Wir brauchen die Betten für andere. Bleib in den Ofen des Elends so lange, bis er sagt, kommen Sie raus. Oder denk, guck mal, auch aus der Löwengrube. Daniel ist nicht aus der Löwengrube rausgesprungen von selbst. Die sollen mich holen. Die sollen mich holen. Als Paulus aus dem Gefängnis in Philippi rauskam, der hat Gott weitergelobt. Ob jetzt alles kracht und alles zusammenbricht beim Beten. Weißt du, so musst du beten, dass alles zusammenkracht und zusammenbricht. Und die Erde erschüttert bist und so weiter. In Philippi. Und der betet. Und dann sagt, liebe Männer, kommt der Kerkermeister, was müssen wir tun? Schön, putz mich mal sauber. Wasch mich mit Jod und desinfiziere meine Wunden. Und so weiter. Und dann ehre mich und von wegen, dass ihr mich jetzt so gedemütigt habt, führt mich wie würdige römische Bürger aus der Stadt raus und bedankt euch, dass wir euch besucht haben und dass wir euch nicht weiter zur Last fallen. Weißt du, wir müssen lernen, dieses göttliche Potenzial in uns zu entdecken. Weißt du, du musst auch wissen, da bist du verurteilt und so weiter. Die Juden möchten den Paulus lynchen, dann sagt von wegen, ich bin ein Römer. Und ich möchte nur vom römischen Kaiser verurteilt werden. Der soll über Leben und Tod entscheiden. Weißt du, der weiß, wie man aus einer Sache rauskommt. Wie man nicht kapituliert. Du weißt, wer hinter dir ist. Du brauchst die Offenbarung Gottes, wie du dich verhältst. Denn eigentlich, er hat sich gegen das Gesetz verhalten, gegen das jüdische Gesetz, als er sagt, ich berufe mich auf den Kaiser. Bei Jesus haben sie gesagt, wir haben keinen Kaiser. Paulus beruft sich auf den Kaiser und sagt, der soll mich strafen. Der mit Gott wandelt, der das göttliche Potenzial hat, der ist clever. Und du brauchst göttliche Cleverness. Göttliche Intelligenz. Geistliche Bildung. Und die Inspiration, du musst wissen, und der mit Gott wandelt, der weiß in jeder Situation genau das Richtige zu tun. Das Richtige zu sagen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und er weiß auch, jetzt komme ich hier nimmer raus von diesen Burschen. Die haben sich verschworen, 40 Tage fasten sie jetzt schon, und wir wollen Paulus seinen Kopf. So wichtig, dass du das weißt. Ich traue mir so viel zu, weil Gott durch mich wirkt. Du kannst dir unheimlich viel zutrauen. Du kannst sogar frech werden. Du kannst sogar in den Augen der Frommen gottlos werden. Hör mir zu, was ich dir sage. Du kannst sogar sagen, ich pfeife auf alle Religionen. Ich diene Gott und mit Kirche, ohne Kirche, mit Dach, ohne Dach, mit Boden, ohne Boden. Ich gehe meinen Weg. Ich kann mir alles leisten. Der Glaube ist der siebte Sinn, weil du weißt, was du tun kannst und nicht tun kannst. Wenn du den Willen Gottes tust, in dem Willen Gottes bleibst, bei dem Inspirierten bleibst, da wird immer das Beste in deinem Leben kommen und du wirst so gut rauskommen. Paulus wusste jetzt, hier komme ich nicht mehr raus. Ich komme nie mehr nach Rom. Ich kann meine Vision nie verwirklichen. Beruf mich am Kaiser. Und der transportiert mich umsonst bis nach Rom. Und die begleiten mich. Und du siehst auch wie, was für eine Autorität der Paulus hatte nach dem Schiffbruch auf dem Weg auf der Via Appia in Italien. Der geht und der begleitet und überall, wo er hinkommt, da habe ich noch Geschwister. Komm, Kompanie, lasst uns mal hier zusammen feiern. Und er hat überall Brüder und Schwestern. In Pompeji traf er Geschwister. Da verblieben wir ein bisschen. Und da verblieben wir ein bisschen. Weißt du, und die Soldaten sagten, mein, der Paulus, oh, der kennt so viele Geschwister, so viele Freunde auf der Welt. Der ist noch nie dort gewesen, aber der hat überall Beziehungen. Warum? Kinder Gottes. Die haben plötzlich überall Beziehungen. Und die haben uns gut bewirtet, schreibt er. Und die haben uns gedient. Und dann kam er nach Rom. Und der Kaiser hat gesagt, komm, also weißt du, das ist alles Blödsinn, was da passiert ist. Du kriegst Leibwache, Bodyguards, du kriegst Hausarrest, aber du kannst im Hausarrest genauso gut Gott dienen, als in voller Freiheit. Überleg einmal. Gott erlaubt, dass du Hausarrest kriegst. Du gehst mir nicht mehr aus dem Haus. Aber dann kommen die Leute zu dir. Halleluja. Und die Brüder und die Schwestern kamen, Geschwister kamen und so weiter. Wenn Gott in dir ist, ganz schnell, wenn Gott in dir ist, schaut aus allen Poren Gott aus deinem Leben raus. Gut. Dann ist der Lehrer in dir. Weißt du, da bist du von Gott gelehrt. Das entdecke das göttliche Potenzial in dir. Wenn Gott in dir ist, wenn Jesus in dir ist, wenn der Heilige Geist in dir ist, wenn seine Herrlichkeit in dir ist, dann ist Offenbarung in dir. Das ist alles hell, erleuchtet. Da ist der Führer in dir. Da ist die Sicherheit, die Überzeugung in dir. Das ist der Schöpfer in dir. Wenn Gott in dir ist, ist der Schöpfer in dir. Und was heißt dann von dir? Dann bist du schöpferisch. Wenn Gott in dir ist, dann bist du voller Kraft, voller Dynamik. Wenn Gott in dir ist, dann ist Gesundheit in dir. Da ist der Doktor in dir. Das ist der Professor in dir. Das ist die Liebe in dir. Wenn Gott in dir ist, ist der Friede in dir. Wenn Gott in dir ist, ist der Segen in dir. Wenn Gott in dir ist, entdecke das Christus in mir. So einfach und doch so schwer. So einfach. Und bevor der zu dir einzieht, muss alles zuerst ausziehen. Zuerst mal muss die Wohnung übergeben werden. Bevor das alles passiert. Und weißt du, heutzutage spricht man von feindlicher Übernahme. Und weißt du, was die feindliche Übernahme ist? Da kauft irgendwo ein Geschäftsmann in Australien 51% deiner Aktien auf. Und du behältst nur noch 49. Das ist feindliche Übernahme. Und weißt du, was dieser stille Teilhaber irgendwo in Hinterdupfing, was der macht? Und er sagt, wissen Sie, und ich setze Sie als Geschäftsführer ein. Der Herr ist der Haupteigner. Der Herr ist der Besitzer. Der hat die 51% und du bist sein Geschäftsführer. Und jetzt bist du verantwortlich, dass aus diesem Geschäft was wird. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Gott in dir. Und dann musst du so weit hinkommen, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Nur noch Jesus. Und er zieht erst ein, wenn alles ausgeräumt ist. Alles ausgeräuchert ist. Alles desinfiziert ist. Alles entsorgt ist. Und neu tapeziert, neu gerichtet. Dein Leben bekommt eine zweite Chance. Aus dieser Bruchbude wird ein Palast. Ein Tempel. Eine Kathedrale. Eine Stätte seiner Herrlichkeit. Lass uns aufstehen. Und wir wollen den Herrn anbeten heute Morgen. Wir wollen ihn preisen, ihn rühmen. Christus in uns. Vater, ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit in sterbliche Gefäße legst. Und wir sind die Gefäße. Wir sind nicht der Inhalt. Du hast die Mehrheit in unserem Leben, Herr Jesus. Und wir sind deine Geschäftsführer heute Morgen. Und wir möchten deinen Willen tun und wir möchten deinen Willen erkennen. Und du hast uns eingesetzt und sagst so, jetzt tu so, wirtschafte so, als wenn du für dich allein wirtschaften würdest. Herr, und du hast uns Macht übergeben, aber du stehst mit deinem Kapital. Du stehst mit deiner Herrlichkeit. Du stehst mit dem ganzen Himmel, mit den himmlischen Herrschern. Du stehst hinter uns. Gott, und ich danke dir, dass das jetzt passiert mit meinen Geschwistern. Und heute Morgen sind Menschen unter uns, die bekommen die zweite Chance. Und die geben sich nicht auf. Du wolltest resignieren. Du wolltest aufgeben. Du wolltest sterben. Du hast gesagt, ich habe mein Testament schon geschrieben. Aber der Herr sagt, jetzt fängt dein Leben erst richtig an. Wenn du dich aufgibst, mein Sohn, meine Tochter, dann fange ich mit dir was an, sagt der Herr. Halleluja. Danke, Jesus, dass du mit uns jetzt was anfängst. Dass du mit der Gemeinde hier was anfängst. Dass du mit den Gläubigen in der Stadt Berlin was anfängst. Vater, ich danke dir. Die zweite Chance kommt für diese Stadt Berlin. In Jesu Namen. Praise Gott. Halleluja. Lob und Dank. Haben wir ein Lied, das wir singen können? Ich glaube, das Vater Unser wollen wir singen. Und wir wollen Gott preisen mit diesem Lied. Ihn anbeten. Und dein Wille geschehe im Himmel, auch auf Erden. Weißt du, bet nicht für den Himmel. Für den Himmel musst du nicht beten. Du musst in den Himmel nicht so viel gucken. Du bist kein Sterngucker. Guck, dass hier auf der Erde was passiert. Von Gott, von dem, was er im Himmel sich vorgenommen hat. Sorge dafür, dass sein Wille in deiner Umgebung passiert. Und wenn du, weißt du, ein Same streut in der nächsten Umgebung, am allerschnellsten. Du sollst so sein wie ein Löwenzahn. Weißt du, da kommt ein Wind, der blüht und dann überall plötzlich ist die ganze Wiese gelb. Warte mal ein paar Tage und wir werden sehen, was Löwenzahn vermag. Und Christen sind genau solche Löwen. Halleluja. Die haben Zähne, die beißen sich fest und irgendwo, da geht schon wieder was auf. Deine Nachkommen, du wirst sehen, plötzlich bist du nicht mehr allein, so als so eine Luftblase, so weißhaariger Schimmel. Weißt du, der Wind versprüht dich plötzlich überall. Und überall vermehrst du dich. Halleluja. Und überall gedeihst. Und überall kommen die Bienen raus, kommt das Leben raus. Da erwacht die Natur. Und die Natur hat die gelbe Farbe gewählt. Weißt du warum? Das lockt die Bienen an. Das lockt die Insekten an. gelb. Und Gott fängt an. Zuerst mal blüht es und dann kommt die Herrlichkeit. Vater unser. Passend für heute Morgen, bevor wir noch ein Lied singen. Vater, der du bist im Himmel, werde auch hier unter unserer El. Offenbare du dich uns. Preis Gott. Halleluja. Gott sorgt für seine Kinder, Gott sorgt für sein Volk und er sorgt für dich. Er ist da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln.